Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend. Der Podcast. Hallo, lieber Tierfreund und liebe Tierbesitzerin. Vielleicht ist Ihr tierischer Begleiter bereits Patient der Tierklinik Oberhaching bei München. Oder vielleicht wird er es noch, wenn Sie in dieser neuen Podcast-Reihe mehr über die engagierte Arbeit der Tierärzte erfahren. Mein Name ist Manuela Bauer und ich werde Sie als Host dieser Reihe durch unterschiedlichste Themenbereiche führen und begleiten. Die mittlerweile über 30-jährige Erfolgsgeschichte dieser Tierklinik ist vor allem einem Mann zu verdanken. Denn er hatte vor 35 Jahren eine berufliche Vision. Also man kann sogar sagen, vielleicht ein Lebenstraum. Ich begrüße Dr. Lorenz Schmidt.
Hallo Frau Bauer, ich freue mich, heute den Grundstein für unsere Podcast-Reihe zu legen.
Ja, wunderbar, ich freue mich auch. Wir werden ab sofort jeden ersten Samstag einen Blick in den Klinikalltag werfen und dabei unterschiedlichste Abteilungen kennenlernen, ihre Fachärzte und Ärztinnen, ihre tierischen Patienten sowie die Krankheiten, welche behandelt werden. Ich denke, das wird ein sehr abwechslungsreiches Potpourri für alle Tierfreunde, aber auch für Tierärzte, die ihre Patienten bei Bedarf in die Hände von den Fachtierärzten hier geben. Deshalb am besten abonnieren Sie gleich diesen Kanal, damit Sie keine Folge verpassen. Und dann legen wir los. Lieber Herr Dr. Schmidt, wollen wir erstmal zurück in die 80er Jahre. Sie haben in München an der LMU Veterinärmedizin studiert. Was hat Sie dazu bewogen, in die Tier- und nicht in die Humanmedizin zu gehen?
Ja, meine Wurzeln waren, bin auf einem Bauernhof groß geworden und wir hatten da Kühe und Schweine und in einer sehr extensiven Haltung. Und die Schweine sind bei uns noch auf der Wiese rumgelaufen. Und da habe ich mich tatsächlich aus diesem Grund, weil ich die Schweine, das waren so meine Lieblingstiere, so gern mochte, wollte ich auch Tiermedizin studieren. Allerdings hat sich das mit den Schweinen dann schnell erübrigt, weil die Tierhaltung, so wie sie heute bei den Schweinen ist, nicht mit meinem Ziel vereinbar war.
Ah, Sie waren bestimmt auch damals im Studium, da musste man dann auch wahrscheinlich auf den Schlachthof und so, ne?
Ja, gut, das ist ja Teil des Studiums, aber diese Intensivhaltung der Schweine, das hatte nichts damit zu tun, was ich als Kind erfahren hatte.
Dann während Ihres Studiums, da haben Sie dann auch Auslandserfahrungen gemacht in den USA und in Südafrika. Und die waren uns ja schon einen Schritt voraus. Damals gab es dort schon Tierkliniken. Und da hat Ihre Idee auch gezündet, dass Sie, oder ja, vielleicht eine Vision schon, dass Sie später vielleicht auch sowas machen könnten. Was hat Sie denn da inspiriert?
Ja, das war tatsächlich eine sehr wichtige Erfahrung, die mich geprägt hat. Es gab zwar bei uns auch Kliniken, aber die waren eher auf eine Person fixiert, meist sehr autoritär geführt. In USA und auch in Frankreich oder in Südafrika war das anders. Das waren Teams, das waren 3, 4 Tierärzte, die gemeinsam eine Tierklinik betrieben hatten, auf medizinisch teilweise extrem hohem Niveau. Und mich hat fasziniert, wie der Austausch funktioniert hat und was für eine Herausforderung das täglich war, sich mit allen zu messen und vor allen Dingen im Team zu arbeiten.
Und Sie, als Sie dann fertig waren mit Ihrem Studium, sind Sie hier nach der Uni gleich in eine Tierarztpraxis von der Frau Dr. Ursula Sauer in Oberhaching als Teilhaber eingestiegen. Wie sah das denn, wie kann man sich das denn vorstellen? Gab es damals schon, ich sage jetzt mal etwas, ja, frech, gab es schon Röntgengeräte?
Ja, das gab es zum Glück schon. Also es war eine zufällig in der Gegend, in der ich auch groß geworden bin, eine Möglichkeit, in eine kleine Kleintierpraxis einzusteigen. Mhm. Und die Frau Sauer hat sehr gute Medizin betrieben. Wir haben sehr viel gelesen, damals noch in Büchern, wenn wir irgendwas nicht wussten.
Und Bücher, lieber Zuhörer. Ne?
Ja, tatsächlich. Es gab noch kein Internet. Und wir haben auf sehr gutem Niveau gearbeitet. Also Röntgen gab es natürlich. Ultraschall war aber leider noch nicht so weit. Das war gerade in den Anfängen. Aber für die Zeit waren wir gut ausgestattet. Allerdings hatten wir, als ich anfing, zum Beispiel überhaupt noch keinen Computer, der die unsere Kunden...
Die Daten, ne?
Von den, ja, genau, Patienten. Es waren noch Karteikarten, die man dann immer wieder suchen musste. Aber das habe ich dann ganz schnell eingeführt, ja.
Okay. Und wie kamen Sie dann jetzt zu der Idee, jetzt muss mal einen Schritt weitergehen hier, jetzt stelle ich mal einen Antrag für eine Klinikzulassung?
Ja, wir hatten immer sehr viel Anfragen und deswegen hatte ich schon den Ehrgeiz, auch ein Team zu entwickeln eine Klinik. Das war damals, waren das noch sehr kleine Dimensionen, den Antrag zu einer Klinik zu stellen. Wir mussten eine bestimmte Anzahl von Hunde- und Katzenboxen nachweisen und bestimmte Gerätschaften mussten vorhanden sein. Aber das war noch ein sehr überschaubarer Rahmen damals,
in den 90ern. Welche? Ich will noch mal zu den Gerätschaften, das interessiert mich. Was gab es damals alles?
Also man musste ein EKG haben, man musste ein Röntgengerät haben. Dann für die Narkosen haben wir damals schon Inhalationsnarkosen gemacht. Also das war damals eben ja relativ neu alles in der Tiermedizin. Und wir waren insofern gut ausgestattet. Ultraschall kam ein bisschen später. Wie gesagt, die Geräte waren eigentlich noch sehr in den Anfängen damals. Man musste sehr viel erahnen.
Inhalationsanästhesie, oder? Wie hatten Sie das gerade?
Genau.
Was hat man damals, oder die Tiere natürlich, was haben die damals bekommen?
Ja, das ist eigentlich nicht weit von dem entfernt, was man heute noch gibt. Also wichtig war uns, dass wir damals schon unsere Narkosen so gestaltet haben, dass die Tiere relativ sicher in Narkose lagen. Wenn man sich vorstellt, man kann eine Inhalationsnarkose ganz anders steuern, als wenn man ein Medikament über die Vene direkt zuführt, dann ist es im Körper und das braucht eine Zeit, bis das wieder abgebaut wird. Und insofern, ja, war das damals schon relativ ungewöhnlich für manche. Ja.
Sie haben ja hier speziell auch diese Anästhesieabteilung, ne? Weil Anästhesie war ja auch damals schon wahrscheinlich immer so, naja, was heißt heikles Thema, will ich jetzt nicht sagen, aber wo viele immer Angst haben davor, dass ihr Tier irgendwie in Narkose gelegt wird. War das der Anlass für Sie, dass Sie hier speziell eine Anästhesieabteilung auch gegründet haben?
Ja, absolut. Absolut, das war mir ganz, ganz wichtig. Wir haben ja mit dem Herrn Pieper einen der bestausgebildeten Anästhesisten in Deutschland und mir war einfach wichtig, dass sich die Chirurgen und die Internisten, wenn sie einen Patienten Narkose legen, auf ihr Gebiet konzentrieren können. Mhm. Und wir sehen das heute täglich, dass wir extrem alte, extrem risikoreiche Patienten in Narkose legen. Und es wird so fein gemanagt. Also das ist einfach, das macht unheimlich Spaß, wenn man sieht, was dann hinten rauskommt, dass ein Patient, der hochgefährdet ist, dann die Narkose ohne weiteres übersteht.
Ja, und dann kam halt das Okay, das grüne Licht für die Klinikzulassung. Sind Sie dann in den gleichen oder denselben Räumlichkeiten geblieben damals, oder?
Wir sind für ein paar Jahre noch in den Räumlichkeiten geblieben. Ich habe nach und nach gute Tierärzte und fachlich gute und persönlich sympathische Tierärzte mit ins Boot genommen und beteiligt an der Klinik und irgendwann war es natürlich ein bisschen eng und dann mussten wir uns was überlegen.
Und wo sind Sie dann hin?
Ja, das war nicht ganz einfach, weil in Oberhaching Grund zu finden, wo wir eine Klinik bauen durften, aber letztendlich ist es gelungen und dann haben wir ja praktisch von 250 Quadratmeter auf 1000 Quadratmeter vergrößert, ja. Und das war ein sehr, sehr erfolgreicher Schritt natürlich. Dann konnten wir uns auch ein CT zulegen damals, 2004, 2005. Das war eben der nächste große Schritt, kann man sagen, ja.
Waren das denn CTs, frage ich jetzt mal, gab es die speziell, waren die speziell auf Tiere zugeschnitten oder waren das humane Gerätschaften?
Tatsächlich sind das humanmedizinische Gerätschaften gewesen, also ja, auf dem Niveau auch der Humanmedizin. Und ja, in den Anfang der 2000er war das schon nicht selbstverständlich, dass man CT hatte. Und das hat natürlich dann mit sich gebracht, dass wir auch, um das entsprechend nutzen zu können, auch eine Radiologin damals angestellt haben. Das war auch ein wichtiger Schritt.
Gab es denn, die LMU hat ja eine Tierklinik angeschlossen, gab es noch andere Tierkliniken hier in Bayern, sage ich jetzt mal?
Ja, es gab schon eine Tierklinik in Augsburg, eine kleinere Klinik in Starnberg ja, aber in der unmittelbaren Umgebung eigentlich, außer der Universität, gab es damals keine Klinik. Nein.
Sie haben ja jetzt auch eine Dependance in Starnberg, ne?
Tatsächlich, ja. Wir haben uns da nach Starnberg ein bisschen vergrößert, weil ich einfach der Meinung war, dass es hilfreich ist, wenn wir uns ein bisschen breiter aufstellen. Und ja, das hat sich auch bewährt und wir sind ganz, ganz glücklich mit unserem Zweitstandort in Starnberg.
Mit diesen ganzen Anschaffungen von diesen modernen Geräten, das sind ja enorme Kosten. Wie kann man sich das jetzt als Laie vorstellen? Nimmt so eine Klinik einfach riesige Kredite auf oder oder was kostet sowas überhaupt?
Ja, also das sind natürlich immer Schritte, die man dann geht. Wir haben ja dann 2015 nochmal ausgebaut und haben dann ein neues CT gekauft und dann großer Schritt MRT. CT kostet mehrere hunderttausend Euro und ein MRT dann, das geht nochmal höher, das kann auch in die Millionen gehen. Natürlich muss man sich das gut überlegen, man braucht die Radiologen, die das interpretieren können, die Neurologen, ja, das bringt alles wieder neue Investitionen mit sich, aber ja, wir hatten halt den Ehrgeiz, auf sehr hohem Niveau zu arbeiten, und wenn man diesen Ehrgeiz hat dann muss man mit seinen Investitionen einfach weitermachen, ja.
Diese Gerätschaften, die brauchen auch bestimmte räumliche Voraussetzungen, oder? Müssen die im Keller sein, oder?
Nicht unbedingt, ja. aber wir haben hier zum Beispiel MRT, ist schon sehr speziell. Dieses Gerät ist in einem Kupferkäfig und wir haben auf zwei Seiten eine Bahnlinie, ist ungefähr einmal 500 und einmal einen Kilometer entfernt, und beide Bahnlinien hatten Einfluss auf unser MRT. Also wussten wir,
was? Ja, wie? Durch Vibration oder?
Durch das Metall, das da bewegt wird anscheinend. Okay. Und ja, dann mussten wir nochmal unser MRT besser schützen, ja, aus dem Grund.
Was heißt Eisenwände einziehen, nein, oder
also,
Metallwände?
Also so ein Kupferkäfig.
Ein Kupferkäfig,
in dem das Gerät steht, und das hat es hatte damals 20 Tonnen, also es war schon eine Herausforderung, das Ganze zu installieren, ja.
Da tauchen plötzlich aber wirklich Herausforderungen auf. Ja. 20 Tonnen Kupferkäfig.
20 Tonnen, also der Magnet wiegt 20 Tonnen von so einem MRT, also damals, was wir damals installiert haben, ja.
Unglaublich. Mussten Sie das jetzt bei dem Umzug, haben Sie das dann hier auch alles installieren müssen neu?
Nein, wir haben unsere Diagnostik in der Klinik, die wir neu gebaut hatten, 2004 belassen und haben in dem Nachbargebäude, wo wir jetzt im letzten Jahr eingezogen sind und einen sehr großen Umbau vollführt haben, haben wir eigentlich nur Ultraschallgeräte, Röntgengerät und ein weiteres CT, ja, eingerichtet. Also wir haben zwei CTs, ein spezielleres moderneres nochmal, Cone Beam CT nennt man das, und wir haben insgesamt bestimmt 6 Ultraschallgeräte verteilt in der ganzen Klinik.
Aber das war ja sozusagen recht praktisch eigentlich.
Ja, tatsächlich. Ja. Und es hat sich ja auch als sehr positiver Glücksfall herausgestellt, dass wir dann diesen Bau hier in dem Nebengebäude als Tagesklinik etabliert haben. Und unsere ganzen OP-Räume sind ja hier in der ersten Etage über mehrere hundert Quadratmeter verteilt. Und in dem Ursprungsgebäude, das wir 2004 gebaut hatten, da machen wir dann unsere Notdienste nachts und am Wochenende, und da ist auch die stationäre Aufnahme unserer Patienten beheimatet.
Sie haben gesagt, Sie haben damals von 250 Quadratmeter auf 1000 Quadratmeter erhöht. Ja. Wo liegen wir denn jetzt?
Ja, jetzt liegen wir tatsächlich mit Starnberg bei etwa 4000 Quadratmetern Fläche. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt erstmal reicht.
Welche Abteilungen sind denn da untergebracht, Herr Dr. Schmidt?
Also wir haben ja 10 verschiedene, unterschiedliche Fachrichtungen. Das geht, Zahnheilkunde ist mein
das sind
Fachgebiet,
Sie, genau.
Aber Neurologie, Chirurgie, Ophthalmologie, also Augenheilkunde, Dermatologie, Radiologie, also es ist sehr breit gefächert, Chirurgie natürlich ganz groß und wichtig, ja, sehr breit gefächert. Mhm.
Ist es denn mittlerweile der Anspruch von den Leuten, dass von den Tierbesitzern, dass wirklich das wirklich auf diesem Niveau gemacht wird? Weil das ist ja auch mit, sage ich mal, hohen Kosten verbunden.
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Tierbesitzer mit einem teils hohen Anspruch zu uns kommen. Die haben mittlerweile viel im Internet recherchiert oder fragen Freunde, und wissen genau, für die Diagnostik braucht man eigentlich ein MRT, und dann werden wir gleich gefragt, ja,
haben Sie das?
Können Sie das? Ja. Und haben Sie da einen Radiologen, der das kann? Ja, also der Anspruch ist schon sehr hoch, aber das ist ja das, was wir auch wollten.
Und das ist ja auch für, sag ich jetzt mal, den Haustierarzt recht praktisch, dass er sozusagen zu den Fachtierärzten hier überweisen kann. Also überweisen, das ja. Macht man jetzt wahrscheinlich nicht in dem Bereich oder bei den
Doch,
Tieren?
Doch, ja? Ganz genau so. Also als wir anfingen, haben wir überwiesen. Mittlerweile erleben wir natürlich sehr viel von Überweisungen durch unsere Spezialisten. Doch, das wird schon so gehandhabt, und wir versuchen das auch auf einem sehr kollegialen Niveau zu machen, auch mit den überweisenden Tierärzten. Und es ist, denke ich, schon sehr wichtig, dass man, wenn man als Tierarzt sich um seine Klienten kümmert, dass man das Beste für den Klienten auch rausholen kann. Ja, dass also wirklich das, was dem derzeitigen Niveau der Medizin entspricht, auch im Zweifel abgerufen werden kann.
Ich kann mich wirklich gut an einen eigenen Fall erinnern. Meine Katze Mina, die hat plötzlich angefangen, die saß da und hat so wie so eine japanische Winkelkatze mit der Pfote gewunken.
Ja.
Da sag ich, was hast du denn? Bist jetzt eine Glückskatze geworden? Bin ich natürlich zum Tierarzt, weil das war ja wirklich ganz seltsam. Und die Tierärztin, ja, die hatte kein Röntgengerät. Mhm. Die konnte sich das auch nicht wirklich erklären.
Ja.
Und dann hat sie mir eine Praxis empfehlen können, die hatte ein Röntgengerät, und ja, da kam dann raus Knochenkrebs. Ne?
Ja, ja, also das, klar.
Also so, ohne diese Gerätschaften, sage ich jetzt mal, also die wäre nicht auf die Idee gekommen, dass das Knochenkrebs sein könnte.
Ja, ja, ist auch jetzt nicht so der typische Vorbericht für Knochenkrebs, aber es ist...
Das Winken, meinen Sie?
Ja, ja. Aber ja, natürlich, ich bin auch froh, wenn ich jetzt bei uns, wenn ich einen Zahnpatienten habe und der Patient hat vorberichtlich auch eine chronische Ohrentzündung, dass ich unsere Dermatologen dazu rufen kann und sage, schaut euch das mal an, was können wir denn da am besten machen, was können wir denn schnell machen. Ja.
Hängt es zusammen, Ohren und Zähne oder wie?
Nein, nur wir arbeiten sehr fachübergreifend miteinander. Also wenn wir ein Herzgeräusch hören, dann
rufen ganzheitlich sozusagen
Kardiologen. Mhm. Ja, und das macht halt Spaß, weil alle abrufbar sind und weil man nicht große Wege gehen muss, sondern wirklich unmittelbar und auch in Notfällen unmittelbar die ganzen Spezialisten um sich versammelt hat, ja.
Eventuell tun sich ja dann wirklich auch Zusammenhänge auf, ne?
Absolut.
Bei Erkrankungen.
Absolut.
Also wirklich sehr ganzheitlich.
Das ist ja in der Tiermedizin sowieso so, dass wir uns den Patienten als Lebewesen ganz anschauen müssen und nicht nur konzentrieren können auf jetzt
das ist ein Loch im Zahn.
Bin ich der Zahnspezialist, ich muss sehen, was passiert da rundherum? Wie geht's dem Patienten ansonsten? Was macht das Herz? Was macht die Leber? Ja, und der Bewegungsapparat, das hängt ja alles irgendwie zusammen natürlich. Ja.
Würden Sie heutzutage zu einer Tierversicherung, die gibt es ja immer mehr mittlerweile, würden Sie dazu raten?
Ja, absolut. Also ich bin der Meinung, das ist in aller Regel eine sehr, sehr gute Investition, weil so sehr die Tiermedizin fortgeschritten ist, so wird das natürlich auch, geht das ganz schön ins Geld, wird auch teuer. Ich denke, wir haben vor 20 Jahren, wenn wir einen Patienten stationär hatten, einen Hund oder eine Katze, dann haben wir lange nicht so intensiv gearbeitet durch die ganze Nacht mit Infusionen und so weiter, wie wir das heute machen. Und da ist sowohl eine Versicherung für Operationen als auch meiner Meinung nach stationären Aufenthalt rundherum auch wichtig. Die Zähne, da ist so eine Versicherung sehr, sehr hilfreich und man kann sich dann eben im Sinne seines Tieres entscheiden. Das heißt ja nicht, dass man immer alles machen muss, was möglich ist, aber zumindest hat man nicht diesen finanziellen Druck, dass ich sagen muss, ja, das kann ich mir
machen.
Jetzt nicht leisten. Ja, das ist, glaube ich, auch eine große Entlastung. Aber man muss sich die Tierversicherungen sehr genau ansehen.
Wollte ich gerade fragen, da gibt es bestimmt große Unterschiede auch, oder?
Große Unterschiede und da kann man sich nicht ausreichend genug informieren und das Kleingedruckte lesen. Es gibt da Versicherungen, die schließen einen aus, sobald man das in Anspruch genommen hat. Da gibt es Versicherungen, die schließen Zahnbehandlungen aus. Also sowas geht gar nicht, weil dann brauche ich wirklich keine Versicherung. Aber ich kann tatsächlich nur dazu raten.
Mhm. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn man so eine Checkliste hätte irgendwie, ne, was so alles drin sein müsste bei so einer Tierversicherung.
Ja, ich denke, wenn man sie vergleicht, dann kommt man schon drauf, was passt für mich. Ja, das ist ja bei allen Versicherungen so. Man kann da auch keinen generellen Rat geben, aber ich denke, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass man dann das Richtige auch finden wird.
Ich denke oft dran, im Tierschutz, wenn man jetzt sagt, okay, ich nehme jetzt ein älteres Tier aus dem Tierschutz, da ist man ja ein bisschen, sage ich jetzt mal, eingeschränkt, was Tierversicherung dann wahrscheinlich betrifft, ne?
Auf jeden Fall. Und das muss man sich auch überlegen, ob man sich das tatsächlich leisten kann. Mhm. Ja, kann ich mir jetzt leisten, dass ich eine ältere Dogge, schon Vorerkrankungen hat und nicht mehr versichert werden kann unter Umständen, kann ich mir das leisten. Ja, das sollte man sich wirklich im Vorfeld überlegen, ob das richtig ist. Aber
es gibt sicher auch Tierversicherungen, die nehmen, da kommt man auch rein, wenn man ein altes Tier hat, oder? Aber es ist halt dann entsprechend teuer vom Beiträgen her.
Es ist entsprechend teurer, ja, absolut.
Aber man kommt rein.
Ja, denke schon.
Vorwiegend werden hier in der Tierklinik Oberhaching ja Hunde, Katzen und Kleinsäuger behandelt. Wie sieht es denn mit anderen Tierarten aus, so Vögeln, Fischen und Reptilien?
Ja, wir hatten in den Anfängen, also Ende der 80er Jahre, haben wir noch alle möglichen Tiere behandelt, also vom Wellensittich bis zu irgendwelchen Reptilien, sogar Schlangen. Aber das macht mit der Zeit keinen Sinn mehr, weil weil man nicht alles abdecken kann fachlich. Und es gibt ja Spezialisten, die sich ausschließlich mit Papageien beschäftigen. Ja, und da macht es auch keinen Spaß, wenn man nicht das Wissen hat, um den Patienten wirklich ausreichend zu versorgen. Und deswegen haben wir nach und nach bestimmte Tiere ausgeschlossen, weil es auch teilweise so war, dass Reptilienbesitzer mehr wussten, als wir wussten, ja, über ihr Tier.
Und das finde ich schön, dass Sie das so ehrlich zugeben.
Das macht dann keinen Sinn mehr.
Aber das hat selbst die Reptilienauffangstation, mit denen hatte ich auch ein Gespräch, selbst die haben gesagt, dass am Anfang alles Try and Error war bei den Reptilien. Also das ganze Wissen kam ja einfach peu à peu dazu erstmal. Genau. Ne?
So, ja, das ist richtig, ja.
Also das heißt, wenn man jetzt ein Vogelbesitzer ist oder ein Fischbesitzer, dann sollte man woanders hingehen, oder?
Ja, dann können wir sicher weiterempfehlen. Wir haben sogar einmal einen Fisch operiert, aber hatten wir einen Spezialisten, der die Anästhesie übernommen hat. Das war die Ausnahme. Ansonsten schicken wir solche Exoten lieber zu Spezialisten, ja.
Anästhesie beim Fisch. Ich habe gerade so Bilder im Kopf. Ja. Intravenös oder so wie geht sowas?
So arg viel kann ich Ihnen dazu auch nicht sagen. Okay. Ja.
Haben Sie vielleicht noch, jetzt sind wir gerade bei den schönen Geschichten vom Fisch in der Narkose, haben Sie noch eine schöne Geschichte zum Abschluss für uns, für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, vielleicht.
Bestimmt einige.
Ich kann mich erinnern an ein Kätzchen, das war in einen Altöl Behälter gefallen und das ist ja, wenn man die nicht komplett wäscht, ist dieses Öl, das die Katzen dann auflecken, tödlich. Und wir haben die also intensivst gebadet und die sah ja vorher wirklich traurig aus. Man kennt ja diese Bilder von
den Vögeln im Meer, ne? Wenn so ein Öltanker ausläuft. So,
die sah so ähnlich aus. Furchtbar trauriges Bild und wir haben die gewaschen und gebadet mit Shampoo, ja, und das hat sie sich tatsächlich gefallen lassen und dann haben wir sie geföhnt und dann war sie total stolz, wie so eine kleine Prinzessin hat sie sich dann hingestellt, zieht mich an.
Ja. Eine Katze, die ins Ölfass fällt, das sind bestimmt wirklich bestimmt viele Geschichten dabei von so Unglücksraben.
Ja, sowas passiert halt oder ist damals mal passiert, aber zum Glück ist das ja eher eine Seltenheit. Mhm. Ja.
Können Sie ungefähr sagen, was für Zahlen es hier gibt? Wie viele Patienten sind hier schon ein- und ausgegangen in den letzten 30 Jahren?
Ich habe mir das nicht ausgerechnet, aber wir haben angefangen und dann waren es vielleicht im Durchschnitt 10 am Tag. Heute sind es nach 35 Jahren, 36 Jahren sind es manchmal 200, 250 am Tag. Also so ging das linear nach oben.
Das können Sie jetzt rechnen, liebe Hörerin. Ja.
Ja, bitte, gerne.
Ich bin mir sicher, dass es eine unglaublich sinnstiftende Arbeit ist. Und ich freue mich ja, in den nächsten Monaten hier hinter die Kulissen von diesem Betrieb zu gucken, der ja wie ein Zahnrad funktioniert. Und das wird richtig spannend. Ich hoffe, dass wir uns hier auch nochmal begegnen, bestimmt beim Thema Zahngesundheit. Vielen Dank, Dr. Lorenz Schmidt.
Ich danke Ihnen, Frau Bauer.
Bei uns geht es dann in der zweiten Folge mit dem Thema Erste Hilfe weiter. Was können Sie nach einem Unfall oder einer Vergiftung für Ihr Tier tun, bevor Sie hier in der Tierklinik eintreffen? Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Tschüss.
Das war der Podcast der Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend.